Eseln gezogen sind und auf der Kutsche sitzt ein Geist, der die Esel antreibt. Nicht? Träume, wenn einem im Traum zum Beispiel der Tod erscheint, immer wieder, wiederholt, sollte man wissen, es könnte sein, dass es mir, dass ich dahin komme. Oder man sieht einfach körperliche Anzeichen. Diese Anzeichen können Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre vorher auftreten. Weswegen ich das sage, ist, ich bin mir selbstverständlich bewusst, dass jetzt einige anfangen zu zittern und sagen, ich habe schon mal so blöde Träume gehabt und manchmal fühle ich mich ganz und gar erschöpft und so weiter. Wir in der vedischen Situation oder vedischen Philosophie lernen wir, dass wir eigentlich vom Tod umgeben sind. Er begleitet uns durch unser Leben. Einmal feierte ein Gottgeweihter seinen Geburtstag. Er war 23 Jahre alt und machte das in Saus und Braus und verlor jegliche, sagen wir mal, Relation in seiner unmäßigen Freude. Ich will mal richtig sagen, unmäßigen Freude. Es war so witzig, wie es sich gar nicht für ein spirituelles Leben gehört. Und Prabhupada hörte davon und fragte dann den Gottgeweihten: Wie alt bist du? 23 Jahre. Das heißt, du bist 23 Jahre gestorben, sagte Prabhupada darauf. Das heißt, von der Lebensspanne, die wir haben, sind schon 23 gleich mal weg. Nicht der Tod umgibt uns. Wenn wir, warum ist jetzt das Sterben genauso eine schmerzliche Erfahrung? Was ist dabei, was uns so schockiert? Obwohl wir ja schon oft gestorben sind und diese Erfahrung schon gemacht haben, warum begleitet uns diese eine Erfahrung mit so viel Schmerz? Warum haben wir so viel Angst davor? Weil der erste Grund ist, den ich so angeben würde, der Verlust unserer Wirklichkeit. Der Wirklichkeitsverlust. Wirklichkeitsverlust. Ich war einmal in einer solchen Situation, einer eigentlich nur Out-of-Body-Experience. Ich wurde operiert und bin in der Operation plötzlich wach geworden. Da war ein Problem mit der Anästhesie. Und Krishna hat glücklicherweise es erlaubt, dass ich diesen Schmerz ohne Betäubung dazuliegen nicht erleben musste. Ich habe den Körper für kurze Zeit verlassen. Und in dieser Zeit ein paar Visionen gehabt, die ich nur als eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Sterblichkeit sehen könnte. Ich werde davon nachher noch erzählen. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Viel wahnsinniger als der Schmerz, ehrlich gesagt. Für einen Augenblick. Weil ich merkte, ich kann jetzt alles verlassen. Meine Welt, meine Konzerte, die ich noch geben wollte, also Krishna-bewusste Konzerte zu der Zeit, meine Vorträge, meine Freunde, auch meine Schüler. Nein, da hatte ich noch keine. Alles, was ich damals hatte. Nicht viel, aber alles. Ich kann mich daran erinnern, für den ersten Augenblick, als mir das so bewusst war, als ich den Körper da unten liegen lag, so seltsam blass und so leidend und so mit geöffneten Wunden überall, Operationswunden. Das war sehr heftig und erst als ich dann Zuflucht fand in Gedanken bei Krishna und anfing zu chanten und so weiter, ging das dann alles weg, aber es war sehr heftig. Also dieser Wirklichkeitsverlust und Besitzverlust natürlich auch. Dann ist der nächste Punkt eine unglaubliche Ungewissheit im Augenblick des Sterbens. Ungewissheit. Das sind so die ersten Emotionen. Man weiß nicht, wohin es gehen soll. Als nächstes hat uns nichts auf den Schock vorbereitet in unserer Erfahrung. Es ist nämlich so eingerichtet von der Natur, dass wir immer unseren letzten Tod vergessen. Nicht? Wenn du dich erinnern würdest, Ernie, wer du im letzten Leben gewesen bist, wärest du vielleicht manchmal in der Schwierigkeit. Soll ich jetzt so handeln oder so? Soll ich als Mann von Tünde auftreten oder als Frau von Milomir? Nicht? Das sind der Tod ist so schockierend, wie das Bhagavatam sagt, er ist niemals angenehm, nicht diese Sterbeerfahrung, dass wir einfach damit unterbrochen werden von unserer Wirklichkeit. Es ist ein richtiger Einbruch in unsere Wirklichkeit. Also dieser Schock. Das ist immer, auch im spirituellen Leben, eine etwas, sagen wir mal, intensive Erfahrung mit dem Sterben. Ich möchte euch jetzt kann ich dir das mal in die Hand geben? Das musst du behalten, sodass ich weiß, dass du es hast. Ich möchte euch jetzt gerne mit Hilfe des Hellraumprojektors einmal zeigen, was nach vedischer Sicht geschieht, wenn wir den Körper aufgeben. Darf ich dich bitten, das zuerst reinzubringen? Nicht mit den Fingern auf die und so weiter. Gut. Ach, das ist doch ein wunderbares technisches Gerät, diese Sache. Herzlich willkommen. Wir werden uns jetzt, ich muss das erst noch ein bisschen üben, also wir werden uns jetzt mit den grobstofflichen Stufen und Vorgängen beim Sterben auseinandersetzen. Prabhupada sagte einmal, wenn wir sterben, zersetzt sich der aus 5 Elementen bestehende materielle Körper. Ihr schaut jetzt alle, aber ich wünsche mir, dass ihr mir noch zuhört, bitte. Wenn wir sterben, das ist eine Zersetzungstafel hier. Wenn wir sterben, zersetzt sich der aus 5 Elementen bestehende materielle Körper. Und seine grobstofflichen Bestandteile vermischen sich wieder mit den Elementen. Wie die christliche Bibel es formuliert. Staub bist du und zu Staub wirst du wieder werden. So in dieser Tabelle sehen wir, was im grobstofflichen Körper geschieht. Es gibt 5 Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und wenn der Tod ansetzt an den Körper, werden all diese 5 Elemente von dem Tod in bestimmter Art und Weise zum Zersetzen gebracht werden. Zunächst einmal die Umwandlung von Erde im Körper sind Fleischknochen und ist auch der Geruchsorgan. Wenn wir sterben, tritt im physischen Körper ein Gefühl der Schwere und Schwäche ein. Es ist interessant, man hat herausgefunden mit Wagen, dass ein toter Körper viel schwerer ist als ein lebendiger. Die Seele, die ihn trug, ist raus. Die Hautfarbe schwindet und die Wangen fallen ein. Was hier nicht aufgeführt wurde, aber was man hier reintun könnte. Auch diese Liste würde ich vorschlagen, wenn man jetzt versucht, die abzukopieren, wird man überhaupt nur schreiben können, so schnell muss es gehen. Die ist erhältlich. Nicht, dass ihr bitte euch die bestellen könnt. Krishnanandi, wir müssen so einen Zettel aufschreiben, wo wir, dass wir all die Versprechungen auch einhalten. Also, das brauchst du nicht jetzt. Bleib ruhig sitzen, wo du bist. Aber, dass du die Liste machst und mich erinnerst, diese Liste und die Zitatenliste werden wir den Gästen dann zugeben. Man fängt an, nicht mehr so gut zu riechen, also ich wollte es anders ausdrücken. Man kann nicht Gerüche so gut mehr wahrnehmen, so wollte ich sagen. Das andere ist aber auch wahr. Das Wasserelement in unserem physischen Körper transformiert sich zu Blut, zu Körperflüssigkeit und sorgt für den Geschmacksorgan. So, wenn wir sterben, haben wir was diese Sachen betrifft, plötzlich ein Gefühl des Ertrinkens. Es wird uns eine große Not. Seid ihr schon mal beim Schwimmen in diese missliche Lage gekommen, nicht mehr euch über Wasser halten zu können? Ich sehe da einen, du hast es mal erlebt, nichts zu bestätigen. Ich auch, das ist mit größter Angst und größter Unruhe verbunden. Wir verlieren die Kontrolle über die Körperflüssigkeiten. Das heißt, die Nase läuft, die Augen drehen. Es kommt manchmal auch zu Ausscheidungen, die unkontrollierbar werden. Plötzlich verlieren wir das und Sterbenden ist das immer wahnsinnig peinlich, was da geschieht. Die Augen werden trocken, die Lippen blutleer, Nasenflüge fallen ein und wir kriegen einen starken Durst. Deswegen wurde es vorhin auch gesagt, dass man versuchen sollte, den Durst des Sterbenden zu erfüllen. Selbst wenn er nicht mehr trinken kann, sollte man ihm ein feuchtes Tuch in die Lippen geben, dass er daran saugen kann, weil er dieses Gefühl hat. Und dann bereitet sich der Geruch des Todes von uns aus. Das ist das Wasser beim Wasser. Das Feuerelement sorgt für uns oder manifestiert sich im Körper in Form von Wärme. Es sorgt für Verdauung. Das habe ich hier nicht drin. Das müsste man vielleicht auch noch. Das kommt hier drin. Und wenn wir sterben, kriegen wir ein Gefühl des Verbrennens. Ein physisches Gefühl. Wir haben richtig das Gefühl, das Feuer taucht jetzt auf. Deswegen schwitzt ein Sterbender plötzlich, obwohl es ihm gerade kühl geworden war. Nicht? Plötzlich fängt er wieder an zu schwitzen. Die Körperwärme zieht sich aus den Extremitäten ins Herz zurück, geht bis ins Herz und da wütet das denn und das ist sehr schwierig. Dann Mund und Nase trocknen völlig aus, Schwüle und Hitze ist in der Scheitelgegend zu spüren. Der Atem fährt kalt durch Mund und Nase. Die Verdauung versagt total. Wir können nichts mehr essen. Wir können nichts mehr trinken. Und die Augen werden getrübt. Das heißt, das Sehorgan zieht sich zurück. Wir hatten das vorhin beschrieben. Im Westen wurde darüber gesprochen, dass die Augen plötzlich da sind, aber die Pupillen keine Anzeichen mehr zeigen. Erinnert euch? Wir hatten gesagt, die Augen sind offen, sie starren unverwandt in die Gegend, aber sie sehen nichts mehr. Luft oder Wind, hier, also Luftbewegung, die manifestieren sich im physischen Körper in Form von Atem und als Sinn sind sie zuständig für das Tastorgan, den Tastsinn. Ne? Der Atem wird beim Sterben mühsamer, Luft scheint durch die Kehle zu entweichen. Deswegen kommt es zu diesen wirklich besorgniserregenden und fast unheimlichen Geräuschen bei einem Sterbenden. Das Einatmen wird kürzer, aber das Ausatmen länger. Die Augen rollen nach oben, eine Bewegungsunfähigkeit setzt ein und man hat das Gefühl von einem Wirbelsturm. Also als wäre man im Wirbelsturm. Die Winde ziehen sich in den Herzraum zusammen, das Blut sammelt sich und tritt in den Kanal des Lebens. Und meistens beim Sterben hat man noch 3 Atemzüge. Das geht ganz schnell. Dann geht's. So war das zum Beispiel bei Rati. Die Frau von Kashiraj, die war so in einem Zustand, wo sie sehr, sehr wachsam war. Beim Devotee ist es sehr oft so, dass er noch sehr klar bleibt bis zum Ende. Und dann plötzlich schaute sie so mit dem Ausdruck, jetzt gehe ich. Und atmete noch 3-mal ganz kurz und dann sagte sie, Krishna, und verließ den Körper. Hatte das ganz bewusst gewusst. Ein glorreicher Tod. Und hier als letztes der Sinne wird das, was durch den Äther oder den Raum ist vielleicht besser, einfacher zu verstehen, gesetzt wird, die Hohlräume im Körper, die für den Gehörsinn verantwortlich sind, also hier zum Beispiel, so, befallen, und das Gehör setzt ganz und gar aus. Also wir haben in dieser Liste jetzt einmal den vedischen Weg gesehen, was, und sehen wahrscheinlich jetzt mit einigermaßen von Achtung und Ehrfurcht, wie genau die das beschreiben können, was im, also die Weisen der vedischen Literatur, die Rishis, was zur Zeit des Todes oder im Sterben passiert. Wir werden jetzt eine weitere Schautafel anschauen. Danke. Da müsste noch eine dritte sein, ist das richtig, Krishnanandi? Kannst du es? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt werden wir dran nehmen, was in unserem Gemüt, was in unserem Geist vor sich geht beim Sterben. Erinnert euch, wir besprechen da gerade darüber, wie die vedische Sicht das Sterben sieht. Auch diese Tafel, wie alle anderen Tafeln, werdet ihr zugeschickt bekommen, wenn ihr diese haben möchtet. Nicht? Auch unser Geist wird von den 5 Elementen aufgebaut. Erde sorgt für die als Basis, als Grundlage der Erfahrung. Nicht? Man sagt oft, du bist aber ein erdbeständiger Mensch, nicht ein beständiger Mensch. So, das Erde-Element setzt diese Grunderfahrung des Lebens, die Grundlage, auf der alles stattfindet, das Erfahren können, das Bewusstwerden oder das Wahrnehmen, könntet ihr sagen. Zur Zeit des Todes werden wir in unserem Geist werden wir aufgewühlt werden, das ist nicht gut, und dann ist im Erdelement auch ein Dämmerzustand zu sehen. Wir sprechen von der Erde, die den Geist beeinflusst. Okay? Das Wasser sorgt in unserem Geist für Kontinuität und Anpassungsfähigkeit. In dieser Ebene werden wir unzufrieden, reizbar und nervös. Es ist sehr oft so, dass Sterbende unglaublich reizbar sind. Denen gehen die kleinsten Dinge zum Teil unglaublich auf die Nerven, und wir müssen dann Rücksicht dafür mit denen nehmen. Die feurige Ebene im Geist sorgt für Klarheit und die Fähigkeit wahrzunehmen, also ähnlich wie hier, aber noch ein bisschen anders. Auf dieser Ebene springen wir hin und her zwischen Klarheit und Verwirrung. Klarheit und Verwirrung. Ups, Klarheit und Verwirrung. Dann die Ebene des Luftes sorgt für ununterbrochene Bewegung und sorgt dann für für die Bewegung, die gedankliche Mobilität verantwortlich, sorgt für Geistesverwirrung. Und beim Raumäther setzt plötzlich, ja, der Hörsinn setzt aus. Ich habe das sehr, sehr einfach dargestellt, und deswegen überlappt sich manchmal etwas. Jetzt habe ich noch eine Zusammenfassung, was man sieht. Ich würde sagen, wir haben diese Liste schon so ein bisschen durchgenommen. Wir werden geschwächt, ein Lebenskampf setzt ein Wechselspiel von Schmerz und Lust. Nicht? Man hat wieder Lust aufs Leben. Man möchte weiterleben. Dann gibt man sich ganz dem Schmerz hin und hat genug. Der Sehsinn wird verwehrt. Wir können Freunde und Verwandte nicht mehr identifizieren. Dann Verlust des Außenbewusstseins, Halluzinationen und Visionen. Wir sehen dann auch bestimmte Visionen. Wir sehen Luftspiegelungen. Wir haben den Eindruck, Rauch und Dunst zu sehen, wenn unser Sehsinn sich verwehrt und plötzlich eine Dunstwolke vor uns zieht. Wir sehen plötzlich einen Funkenflug. ganz mitnehmen. Und wir sehen da auch eine aufflackende, sowas wie eine aufflammende Fackel oder Lampe mit einem roten Schein. Nicht? Diese Beschreibung haben Sterbende gesehen, die noch klar und zugänglich waren und haben das den Rishis übergeben. Danke. Ich mache bewusst ein bisschen schnell mit dieser Liste, weil ihr sie A, vor euch liegen haben werdet und B, weil es unglaublich traumatisch sein kann. Also der Sterbeprozess gliedert sich grundsätzlich in zwei Phasen.
Oh, das ist ja, dann haben wir noch was gewonnen hier. Also manchmal sind so hausgemachte Techniken hier viel vielseitiger.
Eine Phase der äußeren Auflösung, das ist jetzt wichtig. Äußere Auflösung. Und dann eine Phase der innere Auflösung. Darauf müssen wir uns gefasst machen. Uns wird alles genommen. Der Äußere endet mit einem grobstofflichen Atemstillstand und der Innere mit einer sozusagen inneren Atemstillstand. Wir nehmen überhaupt nichts mehr wahr, wie gerade du das vorgemacht hast. So, im Prozess, im Sterbeprozess durchläuft der Sterbende nun ein Vorgang, wo er vom groben, von der äußeren Wahrnehmung zum Verlust der äußeren Wahrnehmung zu immer feineren Verlusten kommt, bis er gar nichts mehr hat. Es ist interessant, dass die Yogis, die bewusst ihren Körper aufgeben, also mit dem Wunsch, jetzt gebe ich den Körper auf, die fangen an, das Feinste, das heißt das Luftelement, in das Feuerelement zu bringen. Und auch innerlich den Geruchsorgan in den Sehsinn hineinzutun. Die machen das und geben dann schließlich ihren Körper auf Wunsch auf. Die haben alle Anhaftungen und alle Verbindungen mit den fünf materiellen Elementen durch einen mechanischen Yoga-Vorgang absolviert und können dann einfach weitergehen. Auch die Funktion der Psyche setzen immer mehr aus, bis wir schließlich dastehen. Voltaire sagte einmal, als er starb, Seele, was nun? Habt ihr noch etwas? Nun ist natürlich die allergrößte Frage, die wir jetzt sofort behandeln müssen, wie können wir einem Menschen, der das erleben muss, helfen? Ich würde euch vorschlagen, unbedingt einem Menschen das zu üben in eurem Leben, einem Menschen zu helfen. Dann werdet A, ihr euch helfen können und durch die karmischen Gesetze wird auch euch geholfen werden. Es ist ganz wichtig, dass jemand, der mit diesem Tod sich auseinandersetzen will, es lernen muss, einen Sterbenden zu begleiten. Ich könnte mir vorstellen, dass Krishnachandra, wenn da ernsthafte Wünsche da sind, so etwas sogar auch mal arrangieren könnte. Nicht? Es ist, wenn ihr euch das mal so vergegenwärtigt. Wenn jemand heiratet, sind wir gerne dabei, wenn er uns einlädt, oder? Wenn ein guter Freund uns einlädt und sagt, komm zu meiner Hochzeit, es ist mir wichtig, dann würden wir, wenn wir Freunde sind, natürlich kommen und auch ein Geschenk mitbringen und so weiter. Warum kommen wir nicht, wenn er stirbt? Das ist viel wichtiger als heiraten. In dem Sinne, dass im Augenblick des Todes, werden Weichen gestellt für sein späteres Dasein. Sterben ist und Tod ist solch ein wichtiger Augenblick, der lässt sich nicht weglegen vom oder wegtun vom menschlichen Dasein. So, das Erste, was ein Mensch der Sterbehilfe machen möchte, und ich hatte zwei Gründe gegeben, warum ich es für sinnvoll halte: A, um sich vorzubereiten, um sich vorzubereiten, sodass man weiß, was bei einem selber geschehen wird und dass man dem auch begegnen kann, wenn man selber dann in der Situation drin ist. Zunächst einmal müssen wir uns entscheiden, wenn wir Sterbehilfe geben wollen, ob wir so etwas empfinden können wie ein Mitgefühl. Das ist ganz wichtig. Wenn wir, wie es so oft in unserer heutigen Zivilisation der Fall ist, mit unserer Agenda und unseren Erklärungsmodellen kommen, mögen wir den Sterbenden in seiner wichtigsten Arbeit sozusagen stören, dazwischen kommen mit unserem Konzept. Niemals vergessen, es ist sein Tod, nicht dein Tod. Es ist seine Angelegenheit, wo du assistieren kannst, wenn du Mitgefühl hast. Mitgefühl wird definiert in unserer Sampradaya als das Erkennen von den Nöten und Bedürfnissen des anderen. Das Erkennen von Nöten und Bedürfnissen des anderen und die Entschlossenheit, etwas zu unternehmen, um Leid zu verändern. Nicht ohne dieses, das ist Mitgefühl, dass man in den anderen hineingeht und seine Nöte und Bedürfnisse erkennt und die Entschlossenheit hat, ich will ihm helfen. Dann der nächste Schritt, den ich vorschlagen möchte, ist, dass man sich zunächst einmal mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt und sich darüber Gedanken macht, sodass man den anderen auch verstehen kann und helfen kann. Frag dich einmal, was würde deine Reaktion sein, wenn du eine lebensbedrohliche Erkrankung hättest? Frag dich einmal, wärest du bereit zu gehen? Bist du schon bereit zu gehen? Wärest, Konjunktiv. Konjunktiv heißt die Möglichkeitsform. Wärest du bereit zu gehen? Frag dich vielleicht auch, mit wem hättest du noch etwas zu klären? Gibt es da irgendwas zu klären, was ungeklärt ist? Und frag dich einmal, was ist denn der Sinn des Lebens? So, wenn man diese Fragen gestellt hat, ist man bereit für die Sterbehilfe. Dann sollte man zu dem Sterbenden hingehen und die Situation des Sterbenden verstehen. Man sollte sich das selber klar machen. Sehr oft fühlt er sich alleingelassen, weil die Leute, die ihn vorher kannten, mit einer gewissen Schüchternheit ihm begegnen. Manche wissen nicht, soll ich ihm sagen, dass er sterben will, oder soll ich ihm vielleicht, alles wird besser, du, der nächste Frühling kommt bestimmt. Und innerlich weiß man, wir werden ihn verlieren, nicht, und so weiter. Nicht, und der Sterbende fühlt sich oft total betrogen. Ich weiß noch, als ich so am Kämpfen war, jeden Tag eine Tonne Morphium, um den Schmerz zu erhalten nach der Operation. Und dann kamen so die Vodis herein und wollten Witze mit mir machen, also um mich auf gute Gedanken zu bringen. Nicht? Und ich lachte. Erstmal hätte mir nur, wenn ich nur mit dem Mund so gemacht hatte, hat es schon im Bauch weh getan, wo operiert wurde. Also was zu schweigen beim Lachen. Und dann. War mir wirklich total, ich dachte, ich war ja den ganzen Tag unter Morphium gesetzt, weil die Schmerzen so unerträglich waren. Und mir ging es sehr, sehr schwer und ich bin da so am Rand geschlittert für eine Woche auf der Intensivstation. Es geht schon zur Substanz, nicht? Und man fühlt sich dann oft alleingelassen, wenn jemand nicht auf einen eingeht in dieser Situation. Ganz zu schweigen von einem Sterbenden, der wirklich stirbt. Ich bin ja nicht gestorben, wie ihr gesehen habt. Nicht, die Welt schrumpft für den unglaublich zusammen. Er fühlt sich alleingelassen von den Kontakten, oft von, ja, ich kann jetzt nicht mehr nach Vrindavan gehen, ich kann jetzt nicht mehr den Zürich-Tempel besuchen und so weiter. Das ist, man muss ihm dabei stehen in dieser Sache. Dann kommen noch mal alte Lebensträume auf. Ich weiß von einer Sterbenden in Vrindavan, die sagte plötzlich, ich will Butterbrot, ich will deutsches Butterbrot mit Markenbutter drauf. Versteht mich denn keiner? Nicht? Da kommt plötzlich diese, das ist ja diese absolute Verwirrung, die da hin und her geht. Und wenn man dann sagt, ach, Markenbutter, das ist BASF, also das ist und so weiter. Wenn man da dann so eingeht auf die, dann ist das nicht richtig. Nicht? Dann kommt jetzt das Wichtigste, und deswegen habe ich mit Marken, mit Anhaftungen gemacht. Wir müssen den Menschen helfen, seine Anhaftung an Materie, auch an materielles Leben aufzugeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Augenblick des Todes hilft, oder sagen wir mal, kommt es total darauf an, dass er die Anhaftungen an diese Welt aufgibt. Denn solange Anhaftungen da sind, muss er wiedergeboren werden und das Ganze nochmal durchmachen. Wenn wir einen Menschen haben wie unsere Eltern, die vielleicht noch nicht so spirituell sind, ist es wichtig, dass wir ihnen helfen, Regelungen zu machen. Manchmal tun die Eltern dann zum Beispiel, wenn sie nicht klar das Testament aufgesetzt haben, dann kommt sie, oh, jetzt kriegt alles dieser eine Sohn, aber das sollte doch gerecht verteilt werden. Das sind so die Nöte von Sterbenden. Wir sollten klare Regelungen machen. Eine andere und etwas spirituellere Sache ist, wir sollten, wenn wir mit den Sterbenden zusammen sind, nicht total, wir können schon manchmal weinen, aber nicht die ganze Zeit weinen. Es heißt, gerade wenn jemand stirbt, also wenn jemand dann auch tot wird, ist das Weinen der Umstehenden, so wie Donner und Hagel, nimmt ihr das wahr. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn in der Sterbestunde Donner und Hagel über euch niederfällt? Das muss fürchterlich sein. Weil er haftet an euch. Und wenn ihr ihn nicht gehen lässt, geht es nicht. Deswegen heißt es, in Mexiko ist es verboten, noch immer heute, am Grabe eines Kindes, wo man ja nur am meisten weint, weil es so unfassbar und so ungeplant oder so unvorhergesehen geschieht, nicht? Es ist strikt verboten zu weinen, weil man durch das Weinen den Gehenden zurückhält. Geh nicht, bleib hier. Der kann ja nicht anders als gehen. Und er sollte auch gehen wollen, aber in einer Phase. Man kann so hinkommen, dass man zum Beispiel, das ist ein Bild, was ich mir so ausgedacht habe, dass man so geht, es ist, der Sterbende ist wie ein wunderschöner, ein sehr talentierter Schauspieler, der seinen letzten Auftritt hat. Und man sollte ihm dieses Gefühl auch geben, du wirst jetzt deinen letzten Auftritt machen und dann wirst du von dieser Bühne gehen und nicht wieder hier erscheinen und nicht wieder hier spielen. Und man sollte ihm helfen dabei, indem man die Anhaftungen auflöst. Nun, die Frage ist, wie kann man Anhaftungen auflösen im Gespräch? Ich möchte euch mal fragen, wie lösen sich bei euch Anhaftungen? Habt ihr schon mal Anhaftung gehabt? Also anscheinend ja.
Wenn jemand versucht, seinen Geist auf was anderes zu richten.
Indem man versucht, den Geist auf etwas anderes zu richten. Gute Antwort. Bei ein spiritueller Sterbebegleiter sollte dem Sterbenden helfen, die Essenz der Lehren, die Essenz der spirituellen Lehren sich zu vergegenwärtigen. Man kann den Sterbenden zum Beispiel daran erinnern, was er schon alles an spirituellen Tätigkeiten getan hat. Du hast doch ein Bad genommen im Radakund. Kennst du nicht die Ergebnisse? Du hast doch in vielen Kirtans warst du dabei. Lobpreisung der heiligen Namen Gottes. Du hast doch oft den Tempel besucht. Oder du hast doch geweihten Krishnas geholfen, du hast Spenden gegeben zum Tempel. Was dich für ein gutes Ergebnis erwartet. Nicht? Oh ja, man muss da, ich fange ganz einfach und psychologisch sehr relevant an, man muss Situationen aus dem Leben herausholen, die in einem spirituellen Sinne gut gelaufen sind. Das gibt dem unglaublich Trost. So fängt man an. Man muss die ja erstmal ruhig beruhigen. Nicht? Als nächstes, wenn der Schüler oder wenn der Devotee einen spirituellen Meister hat, sollte man ihn an den spirituellen Meister erinnern. Das tröstet einen unglaublich, denn der spirituelle Meister ist so etwas wie, sagen wir mal, ein Freund, ein Begleiter, und er repräsentiert für uns die spirituellen Lehren. Wenn man sich an seinen spirituellen Meister erinnert, kriegt man ein gutes Gefühl, wenn man die spirituellen Lehren befolgt, und ein, sagen wir mal, sehr motivierendes Gefühl, wenn man sie noch nicht so vollkommen befolgt und denkt, ja, ich muss mir jetzt mal wieder mich besinnen auf das Wesentliche. Dann ist es sehr wichtig, dass man in dem Sterbenden das Vertrauen stärkt. Vertrauen ist die größte Kraft der Welt. Shraddha. Nicht? Dass man ihn zum Beispiel aus heiligen Schriften vorliest. Dass man singt, dass man über Krishna spricht. Ich habe einmal bei einer Sterbebegleitung gesagt, weißt du, du wirst jetzt in die spirituelle Welt hinkommen, wo Krishna ist. Und habe die spirituelle Welt beschrieben, diesem Sterbenden. Und man merkte, wie er erlöst wurde, wie der Schmerz wegging aus seinem Gesicht. Und er Vertrauen fasste. Und dieses Vertrauen größer und größer wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Materialisten, die kein, sagen wir mal, die so etwas nicht haben, die keine spirituellen Inhalte haben, sind ganz arm und allein gelassen in diesem Augenblick. Und das Letzte, dem ich die größte Aufmerksamkeit zuschreiben würde, ist, dass man eine spirituelle Atmosphäre schafft. Zum Beispiel kann man das Sterbezimmer mit guten Bildern dekorieren, die der Sterbende gerne hat, spirituelle Bilder. Man kann dafür sorgen, dass ein Duftlämpchen da ist, und man kann das Öl vorher Krishna weihen, dass es ein spiritueller Geruch verströmt. Mir ist klar, dass, sagen wir mal, nicht alle, die ihr begleitend werdet, so spirituell schon fortgeschritten sind, dass sie sich mit diesen Dingen befassen. Ihr müsst das offensichtlich dosieren pro Sterbender. Nicht? Es nützt nichts, einen Sterbenden jetzt mit Gewalt bekehren zu wollen im letzten Augenblick. Aber man kann eine spirituelle Atmosphäre schaffen, die ihm dann nützt. Nicht? Man kann das Zimmer gut aufgeräumt haben, gepflegt haben, sauber halten. Das ist nicht unbedingt eine spirituelle Atmosphäre. Man kann ihm vorlesen. Wenn der Sterbende nicht... sehr oft hören die sehr gerne vedische Dinge, auch wenn sie davor nichts damit zu tun gehabt haben. Man muss ihnen vielleicht Passagen aus der Gita vorlesen, die sie auch verstehen können. Oder wenn sie sich wehren gegen etwas anderes, also meine Oma würde ich niemals die Gita vorlesen, sondern passende Stellen aus der Bibel. Nicht? Dass der Geist gerichtet wird auf alles, auf etwas anderes. Man kann, wenn der Sterbende im Koma sitzt, daneben sitzen und den heiligen Namen chanten. Hören die unglaublich gerne. Da fallen plötzlich solche. Man kann Gebete sprechen. Nicht? Gut ist, wenn man Gangeswasser dabei hat oder irgendwelches geweihtes Wasser, was man dem Sterbenden, weil er ja bis zum Schluss noch Wasser zu sich nehmen kann, entweder saugt oder so, was man ihnen geben kann, Gangeswasser. Oder man kann ein Blatt der heiligen Tulasi-Pflanze nehmen und es auf die Zunge legen, wenn er stirbt oder wenn er gerade gestorben ist. Das machen die Votis sehr, sehr oft. Ganz wichtig ist, dass wir uns als spirituelle Sterbe Wegbegleiter daran erinnern, dass es vorzuziehen ist, dass ein bewusstes Verscheiden vollzogen wird. Sehr oft ist der physische Körper, wird er im Augenblick des Todes schmerzunempfindlicher. Nicht, weil es ja sich alles auflöst, diese Nerven, wie wir da vorhin gehabt haben. Und dann kann man harte Medikamente oder bewusstseinstrübende Schmerzmittel wie Morphium und ähnliche Dinge absetzen. Du musst da sehr, sehr vorsichtig sein und unter Umständen einen Arzt herbeiziehen, der sich da auskennt. Aber es ist unbedingt darauf zu achten, wenn ihr das irgendwie erwirken könnt, dass das Bewusstsein, dass das Verscheiden bewusst geschieht. Tod ist, obwohl es sehr intensiv sein kann, diese Erfahrung, nichts anderes als ein Einschlafen, wie wir es schon tausende von Malen gemacht haben. Wie es in dieser Vorlesung noch vielleicht 20 Mal geschehen wird bei manchen der übermüdeten Seminarteilnehmer. Es ist wie ein Einschlafen, nur mit einer sehr wichtigen Unterscheidung. Beim Einschlafen verlassen wir in unserem feinstofflichen Körper, den grobstofflichen Körper, und gehen auf eine feinstoffliche Wirklichkeitsebene. Wir bleiben aber noch verbunden mit einer, es wird manchmal gesagt, einer Silberschnur und kehren deswegen immer wieder zurück in den grobstofflichen Körper. Beim Tode aber wird die Verbindung zu dem grobstofflichen Körper ein für alle Mal durchtrennt, sodass es kein Zurückkommen gibt. Wir können uns daran erinnern, an diese Bilder, sodass wir selber philosophisch gestärkt hineingehen in diese Sterbebegleitung und unsere Aufgabe auch gut und vor allen Dingen einfühlsam machen. Gut, das war Sterbe und Sterbehilfe. Ich würde jetzt vorschlagen, das ist ziemlich gut gelaufen mit der Zeit, dass wir eine kleine Fragesession von vielleicht 5 bis 10 Minuten einlegen und dann eine kurze Pause machen. Dann werde ich nämlich, ich habe jetzt über Sterben gesprochen, natürlich ist der Tod immer wieder aufgetaucht da drin, weil sich das schlecht so direkt auseinanderhalten lässt. Aber wir werden nochmal, wir werden fortfahren in unserer nächsten Diskussion. Was ist Tod? Was passiert da genau? Ich werde, ich habe hier einen Vers vom Todesgott selber. Der Tod beschreibt sich selber. Der weiß ja am meisten wohl davon. Und dann werden wir über eine vedische Beerdigung sprechen. Und dann sind wir durch das Thema durch, dann werden Wiedergeburt kommen und dann kommen die großen Überraschungen. Aber ich möchte hier eine kleine Frage-Session einstufen. Wollen wir vielleicht, hier ist das Fenster auf, wollen wir noch ein Fenster ganz kurz aufmachen, weil wir doch viele Gäste sind. Ja, was sind eure relevanten Fragen? Bitte schön.
Du hast einmal gesprochen über die Buddha, also wenn da kommen solche Bedürfnisse und Verwirrtheit vom Geist. Und andererseits sollte ihm helfen, seine Anhaftungen
umzulenken.
Ja.